Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
So schnell kommt man sich näher, ne? Man braucht nur einen kleineren Raum und schon ist viel kuscheliger, persönlicher und näher. Und guck mal da. Hey Jonathan, hast du gekommen noch zum Schluss? Schön, dass du da bist. Jonathan Jung, der 2 Jahre hier Jugendleiter war, herzlich willkommen. Schön, dass du hier in unserem Start, in dieser Location bist. Treffen sich ein Atheist und ein Theologe und meint, so beginnt ein Witz. Aber so beginnt in dem christlichen Magazin Pro ein Artikel an über einen Bericht des WDR. Überschrift: Atheist und Theologe werben für neue Kirchen ohne Gott. Und weiter heißt es: Wir geben den Menschen die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und Gemeinschaft zu erleben. Eben alles, was zu einer Kirche gehört. Nur ohne Gott. Verrückt, oder?
Ja, was ist das?
Heute ist Pfingsten. Vor nun über 2000 Jahren hat Jesus sein Versprechen erfüllt und den Heiligen Geist gesendet und er hat seine Gemeinde gegründet. Er hat sie ins Leben gerufen. Kein Mensch nimmt ihm seine Gemeinde weg oder drängt ihn daraus. Jesus sagte damals seinen Jüngern kurz vor seinem Weg ans Kreuz, was zukünftig passieren wird, nachdem Israel den Messias abgelehnt hat. Und im Blick auf das, was der Heilige Geist in der ganzen Welt tun wird, sagte er, dass dies seine Aufgabe sein wird. Jesus sagt, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Wir waren diese Welt. Das ist unsere Vergangenheit. Wir waren alle, bevor wir zu seiner Gemeinde hinzugefügt wurden, in dieser Welt. Das hat der Heilige Geist bei uns getan, uns überführt von Sünde, von der Gerechtigkeit Gottes und auch von dem Gericht, auf das wir alle zugegangen wären. Er hat uns überführt. Und deswegen sitzen wir heute hier zusammen. Es gibt keinen anderen Grund. Weil der Heilige Geist das in uns bewirkt hat. Und dann im Blick auf seine Jünger damals, also zu den Aposteln, sagt er Folgendes. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Und dieses euch jetzt mal im engeren Kontext zu sehen, das galt zunächst nur für die Apostel. Die haben nämlich all das dann schriftlich niedergelegt, was der Heilige Geist sie gelehrt hat. Jesus hat nicht gesagt, und er wird kommen und euch gute Gefühle geben, ständig neue Prophetien geben, durch Träume zu euch reden, sondern er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Prozess. Leiten. Das ist es, was wir brauchen, liebe KFBler und Freunde. Leitung durch Wahrheit in dieser Welt voller Lügen. Da brauchen wir wahre Worte. Wahre Worte. Und Gott leitet sein Volk durch den Heiligen Geist, der jedem einzelnen wahren Gläubigen gegeben ist. Durch den wir nun mit in Christus leben. Christus lebt in uns. Das ist schon ein bisschen ein Geheimnis. Was Besonderes. Und die Frage heute, die ich mit uns bedenken will, ist: Wie sieht denn das aus? Wie erlebe ich das in meinem Leben als Christ konkret, wenn der Heilige Geist in mir lebt und mich leitet? Wie? Ich würde heute diese Frage mit euch mal angehen und den Fokus halt sehr allgemein halten. Und trotzdem, glaube ich, wird es sehr praktisch, hoffe ich jedenfalls. Wie führt der Heilige Geist uns? Jesus sagt, wenn aber der Geist gekommen ist. Und er ist gekommen, Pfingsten, damals. Und er ist bis heute präsent. Dann wird er euch leiten in alle Wahrheit. Und jetzt ist die Frage, habe ich da auch einen Part zu übernehmen? Oder kommt das doch einfach über mich? Wie können wir diese Aussage verstehen? Was ist passiert seit Pfingsten? Wie tut der Heilige Geist das? Und warum ist das, was am Pfingsten passiert ist, so wichtig? Weil Folgendes für unser Leben als Christ gilt und auch wahr ist. Ich fasse das mal zusammen. Gott hat einen Willen für dein Leben und er will, dass du den kennst. Das ist offensichtlich. Jesus hat kommuniziert, er hat geredet, er hat damals erklärt, er hat korrigiert, damit Menschen wissen, wer Gott ist und was Gott will. Wenn Gott also will, dass du seinen Willen kennst, dann sei dir sicher, er hat seinen Willen nicht versteckt in irgendeiner geheimen Kapsel. Der ist nicht zurückgelassen in irgendeiner transzendenten Erfahrung oder Intuition. Er ist nicht abhängig von einer privaten, persönlichen, engelhaften Lieferung. Er ist nicht mal abhängig von glücklichen Zufällen. Er ist auch nicht verschleiert, verdunkelt, irgendwo verstaut, irgendwo hinterlegt unter verworrenen, verklausulierten Interpretationen der Schrift oder verborgen in einem spirituellen Zugang, den nur spezielle Christen erhalten, wenn sie bestimmte Praktiken einüben. Das ist nicht so. Wenn Gott einen Willen hat, und den hat er, und wenn er will, dass du den kennst, und er will das, dass du ihn kennst, und wenn er dich und mich dafür verantwortlich macht, für das, was er will, und er tut das, dann kannst du sicher sein, dass er seinen Willen nicht versteckt hat, sondern uns dahin leitet. Durch seinen Heiligen Geist. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Wohin leitet er uns zuerst? Er hat seinen Plan und Willen platziert an dem größtmöglichen, greifbarsten, offensichtlichsten Ort. Und dieser am meisten offensichtliche Ort ist was? Die Schrift. Die Schrift. Sein Wort. Dieses Buch. Du musst es nur aus dem Regal nehmen und du musst es studieren. Das ist schon die erste Hürde, die wir zu nehmen haben. Und vielleicht die einzige, die wir zu nehmen haben. Und daher möchte ich mit euch mit diesem Punkt auch beginnen, was der Heilige Geist einmalig bereits tat und was abgeschlossen ist. Der Heilige Geist hat den Willen Gottes schriftlich festgehalten. Ich zitiere mal aus dem 2. Petrusbrief. Da erinnert sich Petrus an die Begebenheit auf dem Berg, wo er mit Jesus war. Und er schreibt, und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, auf das zu achten ihr wohltut, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und jetzt beschreibt er das prophetische Wort. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Dann schreibt er weiter, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Wenn im Hebräischen vom Heiligen Geist die Rede ist, dann steht da das Wort Ruach. Ruach. Das bedeutet Atem oder auch Wind. Wind. Und ähnlich auch im Neuen Testament, wenn da im Griechischen vom Heiligen Geist die Rede ist, dann steht das Wort Pneuma. Und das bedeutet auch Geist, aber eben auch Hauch, Luft, Atem, aber auch Wind. So könnte man sagen, bewegt durch den Wind des Geistes, schrieben die Autoren der Schrift, wie ein Segelboot im Wind angetrieben wird, ihre Texte. Ich sage euch heute Morgen also genau, was der Heilige Geist sagte. Und ich sage euch, was er damit meinte. Wie? Wartet auf Träume? Prophetien? Nein, öffnet eure Bibel, lest und studiert. Macht sie zum Zentrum eures Lebens. Keine Ausreden mehr. Ach, ich bin mehr so der praktische Typ. Ach, ich habe so wenig Zeit. Und dann, nein. Das ist die Konsequenz, wenn wir Gottes Willen erfahren wollen. Und nur wenn ich euch hier auf die Schrift hinweise, das ist ja wichtig für uns alle, dann weiß ich und dann wisst ihr genau, was Gott will und sagt. Denn der Heilige Geist hat die menschlichen Schreiber genau dazu bewegt, das aufzuschreiben, was Gott will. Und das geschah parallel zu der Zeit in der Apostelgeschichte 2, als Gemeinde begonnen hat. Neben dem Aufbau der Gemeinden hat der Heilige Geist die Schreiber des Neuen Testaments dazu angeleitet, zu schreiben. Und wir haben es heute hier. Wir brauchen Worte, weil nur Worte Klarheit bringen. Nur Worte helfen uns, Gott wirklich zu erkennen. Wir lernen Gott nicht kennen, wenn er nicht zu uns reden kann. Petrus sagt hier, Gott selbst hat das ausgeatmet durch seinen Geist und all die Autoren haben das festgehalten. Und daher bist du niemals mehr in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, als dann, wenn du was tust, sein Wort liest. Es ist das einzige Buch, bei dem der Autor immer dabei ist, wenn du es liest. Und du brauchst den Heiligen Geist, um es immer mehr zu verstehen, sonst bleiben es nur Buchstaben. Paulus schreibt das in 2. Korinther 3, 6, denn der Buchstabe tötet. Wer macht den Buchstaben lebendig? Der Geist. Der Geist macht es lebendig. Und er ist immer dabei, wenn du dieses Buch aufschließt. Die ganze Schrift bezieht sich auf diese Tatsache und die Schrift erklärt sich selbst. Und somit ist der erste Ausleger der Heilige Geist selbst. Johannes Calvin hat das gesagt. Alle Schrift muss empfangen werden, als wäre Gott, erscheinend in Person, sichtbar und voll seiner Majestät, selbst der Redende. Alle Schrift muss empfangen werden, als wäre Gott, erscheinend in Person, sichtbar und voll seiner Majestät, selbst der Redende. Und daher kann es auch sein, dass die Bibel dich auch verletzt mit ihrer Wahrheit. Da sind wir immer so hochsensibel. Was verletzt mich jetzt? Damit musst du rechnen, wenn Gott redet. Aber sie wird dich niemals mit einer Lüge trösten. Und sei dir ganz sicher, dass der Heilige Geist dich niemals einen Weg führt, der sich nicht deckt mit dem, was in diesem Wort steht. Niemals. Er widerspricht sich nicht. Und schaut, wenn wir das verstehen, dann können wir heute an Pfingsten auch die Frage stellen, wie sieht das Leben eines Christen aus, den der Heilige Geist leitet, überführt, ermutigt, auch mal ermahnt und predigt? Was sagt denn die Schrift dazu? Das ist doch das Entscheidende. Nicht, was Menschen sagen oder irgendwelche Leute. Wie können wir für unser konkretes, persönliches Leben die Hilfe des Heiligen Geistes erleben, von der Jesus gesprochen hat und die wir alle so dringend brauchen in dieser chaotischen Welt, oder? Wir müssen so viele Entscheidungen treffen. Aber wir haben auch so viele Fragen zu Gott und der Welt. Bleiben wir da nur passiv? Ich habe zu oft den Satz gehört, ach, Gott macht schon das, was er will. Und wir bleiben passiv. Wir stellen keine weiteren Fragen. Ach, Gott macht das schon. Und wir? Das ist richtig, manchmal müssen wir warten, aber was ist die Regel? Was entdeckt ihr als Regel in der Schrift? Sitzen wir einfach da und warten ab, dass Gott machtvoll durch Zeichen und Wunder und Gewitter und Träume und Visionen durch Propheten redet? Oder wie müssen wir es angehen? Wenn es so ist, dass Gott einen Plan, einen Weg für mein Leben hat und er mir mit Verantwortung gibt, den auch zu erkennen und den Weg zu gehen, wie kann ich da dem Heiligen Geist Raum geben? Das ist die Frage heute. Wie führt uns der Heilige Geist dahin, dass wir den Plan Gottes erkennen, da drin sind und auch da drin bleiben? Habt ihr die Frage? Als Christen? Wie ist das mit dem Willen Gottes in meinem Leben? Wie kann man selbst das eigene Segel in den Wind halten und vom Geist Gottes angetrieben sein und so wissen, dass der persönliche Weg dem Willen Gottes entspricht? Wie machst du das? Ich möchte euch drei Anhaltspunkte heute Morgen mitgeben. Und ich fange mit dem für mich herrlichsten an. Das ist für mich der erhabenste Gedanke. Und das ist für mich bei allem Unklaren meines Lebens so eine große Hilfe, das zu wissen, was die Schrift mich lehrt. Gottes souveräner Wille sichert dir und mir das Erreichen des Zieles. Getrieben vom Heiligen Geist berichten uns die Schreiber Folgendes. Paulus. Das ist nur ein Beispiel. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Da steht alles als abgeschlossene Vergangenheit hier in der Grammatik. Das hat Gott bereits getan, das ist vollendet, das ist fertig. Also nicht nur im Blick auf die Weltgeschichte geschieht Gottes souveräner Wille, sondern auch für die, die er zu sich gezogen hat und die er mit seinem Heiligen Geist versiegelt hat. Diese Aussage stehen hier als bereits abgeschlossene Tatsache. Es ist Gottes souveräner Wille, dass du sein Kind bist. Nicht weil du es wolltest, sondern weil er es wollte. Lesen wir, was der Heilige Geist festgehalten hat über Gottes souveränes Regieren, auch über seine Erlösung im Alten Testament. Jesaja 46. Da erinnert Gott an sein Volk. Erinnert euch an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Und sonst ist keiner. Dass ich Gott bin und gar keiner wie ich. Der ich von Anfang an das Ende verkünde und von all das her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Gott regiert souverän. Auch in der Weltgeschichte. Und es ist egal, was die Mächtigen zurzeit so treiben. Das ist es, was die erste Gemeinde geglaubt hat. Gottes souveräne Wille geschieht. Hört mal kurz rein, wie kurz nach Pfingsten die Gemeinde die ganz schwierige Situation damals bewertet hat und es in einem Gebet zusammen ausgedrückt hat. Da kamen Petrus und Johannes zurück, als sie so verhört wurden, kamen zurück zu ihrer Gemeinde. Und dann berichtet Lukas in Apostelgeschichte Folgendes. Als sie aber freigelassen waren, also Petrus und Johannes, kamen sie zu den Iren und berichteten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, die Gemeinde, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, ich sagte auch das Gebet, Gemeindegebet, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Mund deines Knechtes David gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde traten auf und die Obersten versammelten sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern, um alles zu tun. Was hat die Gemeinde dann gesagt? Was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen soll. So hat die Gemeinde geglaubt, die ersten Christen. Das war ihre Prämisse. Davon sind sie ausgegangen. Was ist das für ein Gemeindegebet? Sie kannten Gott, sein souveränes Handeln in allen. Für uns ist das oft nur noch ein Diskussionsthema. In den USA gibt es 46 Ortschaften, die den Namen Providenz weiß nicht, wie man das ausspricht. Providenz. Ja. Irgendwie, ihr wisst, was meint. Wisst ihr, was es auf Deutsch heißt? Providenz? Vorsehen. Vorsehen. Was wollten die christlichen Einwanderer damals mit solchen Namen für ihre neuen Siedlungen ausdrücken? Was denkt ihr? Sie drückten aus, dass sie nicht zufällig dorthin gekommen waren, sondern dass die Vorsehung Gottes sie an diesen Ort gebracht hat. Ich weiß, heute befinden wir uns nicht mehr so im inneren Einklang mit dem Gedanken der göttlichen Vorsehung, Vorbestimmung. Denn wir bestimmen ja alles. Wir haben die Kontrolle. Wenn ein Gewitter aufzieht, erklärt man das meteorologisch. Wenn dabei ein Mensch vom Blitz erschlagen wird, aber leider zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber nur noch selten betonen wir Gottes Führung. Nun, das ist auch so, und wir lesen das auch hier, dass die Bibel nicht, Achtung, nicht die natürlichen Ursachen von Ereignissen verneint. Überhaupt nicht. Die Gemeinde drückt es aus in diesem Gebet. Ja, da war ein Herodes, da war ein Pilatus und die Gegner, aber sie waren da, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Petrus sagt das den Juden ähnlich in seiner Pfingstpredigt. Da habe ich nur einen Blick mit euch reingelassen. Und zwar einen Blick auf den Tod Jesu. Er sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 23, zunächst mal, den, also Christus, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. So predigt er. Es gab also eine rationale, es gab eine nachvollziehbare, sichtbare Ursache für das Sterben Jesu. Menschen brachten ihn um. Das war die Ursache. Aber im gleichen Vers, wenn wir den ganzen Vers lesen, stellt Petrus eine andere Ursache voran und erklärt, dass Jesus nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war. Er sagt nämlich nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes. Die erstrangige Ursache für den Kreuzestod Jesu war was? Gottes Vorsehung. Sein Ratschluss. Und die zweitrangige Ursache war böse Menschen. Schaut, wie hat der Heilige Geist an anderer Stelle in der Schrift das so festgehalten? Es war bei Josef, kennt ihr die Geschichte von Josef, Altes Testament? Der dann verkauft wurde von seinen Brüdern. Und als sie sich dann wieder treffen, sagt er ihnen, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Der entscheidende Auslöser, der Josef nach Ägypten brachte, war auch für ihn Gottes Ratschluss. Seine Brüder, die ihn als Sklaven dort verkauft hatten, waren nur der untergeordnete, der sichtbare Grund. Und wir müssen das einfach erkennen, wenn wir die Schrift lesen. Die Schrift zeigt uns die Dinge aus der Perspektive Gottes. Und da kriegen wir manche Dinge einfach nicht zusammen. Aber sie werden so berichtet. Also wir müssen diesen Grundsatz von Erst- und Zweitursache in Gottes Regierung erkennen, wenn wir die Schrift lesen, verstehen wollen. Und dann klären sich viele Fragen des geheimnisvollen Regierens Gottes, auch und besonders im Blick auf unser eigenes Leben. Sprüche 19,21. Viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, der kommt zustande. Das machen wir so Text. Getrieben vom Heiligen Geist übermittelt uns Gott diese Wahrheit. Dieses Wort steht fest. Und so können wir das so festhalten. Ich fasse es mal zusammen. Gottes souveräner Wille geschieht immer. Dass die Sicherheit haben, wir im Blick auf unsere Zukunft. Nichts wird ihn irritieren. Er hat die Kontrolle. Wenn ihr euch erinnern könnt, letzten Sonntag hatten wir Psalm 23, Lebenswege. Wir können Gott nicht vertrauen, wenn wir ihn nicht in seiner Souveränität kennen. Wenn ihn irgendetwas aus der Bahn bringen könnte, können wir ihm nicht vertrauen. Aber aufgrund der Souveränität Gottes kannst du überzeugt sein, dass er dich ans Ziel bringt. Versteht ihr, warum der Punkt für mich so herrlich ist? Ich möchte am liebsten nur über den Punkt mit euch reden. Dass wir das verstehen, das ist das tragende Fundament unserer Beziehung. Er selbst, nicht ich. Ich lege für mich keine Hand ins Feuer. Du für dich? Aufgrund der Souveränität Gottes kannst du überzeugt sein, dass ich ans Ziel bringe. Trotz unklugem Reden, wie das Josef getan hat. Er hat angegeben vor seinen Brüdern. Die mochten ihn dann nicht mehr. Gott bringt ihn ans Ziel. Oder deiner spontanen Unart, wie die Donnersöhne da. Feuer vom Himmel, Jesus. Er hat sie ans Ziel gebracht. Trotz deiner Grenzen, wie sie Mose empfunden hat. Und trotz seines Versagens wie bei Petrus, sein Wort steht und er bringt uns ans Ziel. Gott bringt seine Erwählten, seine Kinder ans Ziel. Wenn ich euch das noch so sagen darf, was war diese Erkenntnis der Souveränität Gottes, eine Befreiung für mich? Auch in meiner Aufgabe als Pastor und meiner Arbeit in der Gemeinde. Und gerade jetzt in unserer Situation muss ich mich wieder ganz neu daran erinnern, mich daran festhalten. Da kann dir kein Mensch helfen. Und ich muss sagen, okay, red doch mal mit jemandem. Ja, mit wem denn? Wie oft dachte ich und habe gebetet, Jesus, meine Defizite, was, wenn ich in deiner Gemeinde eine falsche Entscheidung treffe oder vielleicht getroffen habe oder Gespräche mit euch nicht richtig führe, geht dann alles den Bach runter? Jetzt ist es so, dass der Heilige Geist mit seinem Wort eben diesmal wieder aufleuchten lässt. Mach dir darüber keine Gedanken, die in diese Richtung gehen. Mein Ratschluss kommt zustande. Kein Mensch ist eure Sicherheit. Gott allein ist eure Sicherheit. Unser Ziel ist sicher, seine Gemeinde ist sicher, unabhängig von deren Leitern. Und diese Sicherheit ist völlig losgelöst von dir, deiner Leistung, deinem Wissen, deinen klugen Entscheidungen. Ist das nicht befreiend? Also halten wir es zuallererst fest, wenn wir durch unser Leben als Christ gehen, wen Gott erwählt hat, den bringt er ganz, ganz sicher ans Ziel. Ganz sicher. Und das ist der große Zusammenhang im Leben derer, die Gott kennen. Für sie dient alles zum Guten. Das ist keine Pauschalaussage von Paulus für alle. John MacArthur hat es so mal zusammengefasst. Erwarte nicht, dass alles im Leben gut wird. Das wird nicht passieren. Erwarte nicht, dass in dir selbst alles gut wird. Das wird auch nicht passieren. Aber was du erwarten kannst, ist dies. Gott wird alles zusammenbinden für seine eigenen geliebten Kinder, damit ein gutes Ergebnis da sein wird. Beides in der Zeit und für alle Ewigkeit. Das ist wahr, weil unser Gott souverän ist. So beginnt dein Leben als Christen dieser Freiheit. Auf diesem Fundament hat Christus dich gestellt. Halten wir dieses Wort hoch und heilig. Gottes souveräne Wille wird geschehen, auch da in meinem Leben. Und ein zweites, und da hören viele nicht mehr so auf den Heiligen Geist, es gibt nämlich auch Gottes moralischen Willen, Gottes allgemeinen Willen. Und dieser allgemeine Wille will dich auf deinem Weg zu diesem Ziel leiten, damit du dich in die Irre gehst. Also sein allgemeiner Wille, was für jeden Christen gilt, wo keiner sagen kann, oh, so führt Gott dich, aber mich nicht. Das gilt vielleicht für dich, aber es gilt nicht für mich. Das meine ich mit allgemeiner Liebe Gottes. Es gilt einfach deshalb für alle, weil es in der Schrift so festgehalten wurde durch die vom Heiligen Geist getriebenen Schreiber. Das beinhaltet den moralischen Willen Gottes. Es ist dir gesagt, Mensch, was Gutes. Es ist dir gesagt, was Gutes, was zum Leben dient, wo du im Abgrund landest. Und wenn wir reinhören, wie der Heilige Geist die Schreiber inspiriert hat, ich erinnere euch nur. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis geben gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren. Und das alles aus dem Grund, weil Gott dein Erlöser ist. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Oder Neues Testament. Verlasst nicht die Versammlung. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Wenn du etwas gegen deinen Bruder hast oder gegen deine Schwester, geh nicht zu zig anderen Leuten, sondern klär es unter vier Augen. Liebt nicht die Welt. Bekennt eure Sünden. Liebt eure Gemeinde. Ordnet euch einander unter. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Und vieles andere. Das ist Gottes Wille. Für sein Volk. Allgemein gültig. Und mal ehrlich, wir wissen es alle, dieser Wille geschieht nicht immer. In meinem Leben nicht, ich glaube in deinem auch nicht, ich will dir nicht zu nahe treten. Er geschieht ganz bestimmt nicht in dieser Welt, aber eben auch nicht immer bei denen, die zu Gottes Volk gehören, auch nicht immer in der Gemeinde. Auch hier ist Stolz, Eigeninteresse, Egoismus. Wir kämpfen da mit unserem alten Leben. Und deswegen nehmen Christen auch so oft Umwege, weil sie seinen Weg nicht kennen oder einfach nicht kennen wollen oder schlicht und einfach ungehorsam sind. Keine Ahnung. So ist es. Oder nicht? Wie viele Themen oder klare Aussagen zum Willen Gottes, die der Heilige Geist in diesem Buch festgehalten hat, ignorieren wir? Oder stellen sie in Frage? Oder interpretieren es so, dass es zu der Meinung unseres Herzens passt? Also achten wir darauf, dass wir uns nicht einen Gott erschaffen nach unserem Bild. Was wir gerne hätten, wie wir es wollen. Also ein Gott nur barmherzig, nie gerecht. Nur Liebe, nie Zorn. Nur Gnade, nie Gericht. Nur Annahme, nie Ablehnung. Nur Himmel, nie Hölle. Das ist nicht der Gott der Bibel. Darf ich euch fragen, geschieht dieser Wille Gottes immer? Ich lese euch ein paar Stellen vor. 1. Johannesbrief. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Liebe gemeint. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Also hier haben wollen, tun wollen, sein wollen. Das ist in der Welt. Das ist nicht vom Vater. 1. Johannes 3, Vers 11. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Und die ganzen ethisch-moralischen Fragen auf Sexualität, Ehe, Familie, wie schwer tun wir uns doch als Christen, oder? Christen nehmen und damit nimmt die Gemeinde immer mehr Charakterzüge dieser Welt an. Es wird immer undurchsichtiger, was Gemeinde ist und was Welt ist. Wir gehen da ineinander über. Johannes beschreibt hier die Strömung, mit denen wir zu kämpfen haben. Nehmt den Kampf an. Der Heilige Geist will dich in die Wahrheit leiten. Da können wir nicht passiv bleiben. Dieser Kampf gehört zum Christsein. Johannes sagt in seinem ersten Brief, wer hier nicht bereit ist zu kämpfen und das als Lebensstil sogar kultiviert und rechtfertigt und den allgemeinen Willen Gottes ignoriert, der muss sich die Frage stellen, ob er überhaupt zu Christus gehört. So hart ist das Neue Testament an der Stelle. 1. Johannes 5, Vers 3. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote sind nicht schwer. Also Tatsache ist, dieser allgemeingültige Wille Gottes geschieht nicht immer. Deswegen haben wir so viele neutestamentliche Briefe, lesen wir mal Korintherbrief, was da in der Gemeinde alles los war. Und wie nennt Paulus die Gemeinde am Anfang dennoch? Geliebte, ihr seid Heilige. Warum? Weil der souveräne Gott sie herausgeholt. Aber er spricht die Dinge auch an, die nicht gut laufen. Liebe KfBler, daher müssen wir uns immer wieder neu ausrichten, im Heiligen Geist Raum geben. Wir haben keine Option, keine andere. Und dazu brauchen wir uns auch gegenseitig. Denn der Heilige Geist bewirkt so den Aufbau seiner Gemeinde. Dazu ist verbindliches Gemeindeleben nötig. Es geht gar nicht anders. So, und nun, nachdem wir diese zwei grundlegenden biblischen Tatsachen im Blick den Willen Gottes etwas näher sehen. Jetzt können wir einen dritten Aspekt betrachten. Im Blick auf den Willen Gottes. Wie sieht es jetzt aus mit Gottes Individuellen? Also für dich persönlich. Also mein Leben verlief bis jetzt ganz anders als deins. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Denn wir haben einen sehr persönlichen Gott, der uns auch in den Teils unseres Lebens leiten will. Letzte Woche, der Herr ist mein Hirte. Wie sieht es aber aus mit dem individuellen Willen Gottes in meinem Leben? Wie leitet der Heilige Geist mich denn da? Wie ihr wisst, ich habe einen christlichen Background. Von Anfang an stand die Aussage so im Raum, du musst den Willen Gottes für dein Leben zuerst erkennen und dann gehen. Tu nichts, ohne dass du vorher weißt, was Gott will. Die Frage hat mich gekillt. Frag Gott, welche Schule, welchen Beruf, welche Bibelschule. Heirate auf keinen Fall, ohne vorher genau zu wissen, ob es die richtige ist. Ich denke, da kam auf der Bibelschule einer auf eine Bibelschülerin zu und hat gesagt, habe ich so am Rand mitgekriegt, Gott hat mir gesagt, du wirst meine Frau. Aber sie wusste davon nichts. Und ich dachte auch immer so im Blick auf mich, oh Mann, wenn ich die Falsche heirate, was ist dann mit dem Mann, für den sie eigentlich gedacht war? Also das ist ja so kompliziert dann nochmal. Oder auch, ich sag mal, ganz banale Fragen. Darf ich einen Neuwagen kaufen oder will Gott, dass ich einen Gebrauchten nehme? Dürfen wir ein Haus bauen oder nehmen wir ein Gebrauchtes? Wo sollen wir eine Stelle antreten als Pastorenehepaar und wo müssen wir dann ziehen? Welchen Ort? Ach ja, und die Frage, welche Gemeinde soll ich gehen? Passendes Beispiel, verwendetes Beispiel ja für uns. Wie viele sahen sich von Gott in diese Gemeinde geführt? Dann interessanterweise aber doch wieder herausgeführt. So, ja, es ist so verwirrend und überall ist Gott drin und irgendwie ist das alles Führung Gottes? Wie erklärt ihr euch denn das alles? Wie löst ihr denn eure persönlichen Fragen im Blick auf den Willen Gottes? Tausend Optionen, tausend Möglichkeiten. Ich würde das gerne mit euch ein bisschen näher anschauen hier. An dieser Frage nach dem individuellen Willen Gottes für mein Leben bin ich wirklich früher am Stock gegangen. Ich habe mit Pfeil und Bogen auf eine Scheibe geschaut, um zu wissen, was der richtige Weg ist. Wenn ich in der Mitte war, was dies, wenn ich weiter außen war, was bin. Verrückt! Ich habe den ganzen Tag lang nichts gegessen bei meinem Zivildienst bei WDL und habe mir abends so 4 Stunden hingelegt. Punkt 12. Hatte, oh, jetzt habe ich wieder voll gegessen. Ich war so verwirrt im Blick auf den Willen Gottes für mein Leben. Ja, Gott hat einen Plan für mein Leben. Aber in der Bibel steht ja nicht, welchen Beruf ich lernen soll, auf welche Bibelschule ich gehen soll, wen ich heiraten soll, welche Arbeitsstelle, welche Gemeinde ich wählen soll. Und Leute, ich wollte doch nichts falsch machen. Und du willst es ja auch nicht, sondern im Willen Gottes leben und von daher vorher schon wissen, was ist denn sein Wille. Da haben wir was provokant gefragt. Gibt es den? Gibt es den? Oder besser so gefragt, gibt es den so, wie wir es meinen? Sodass wir vor jeder Entscheidung nach Zeichen suchen, auf Träume, Visionen warten, Fälle auslegen wie Gideon. Wobei bei Gideon war es ja Zeichen von Unglaube. Gott hat ihm klar gesagt, was er tun soll. Er braucht irgendwelche Zeichen. Manche ist mehr Orakeln als zum Ausdruck gebrachter Glaube. Komischerweise kommt am Ende dann doch oft das heraus, was wir selber wollen. Ich persönlich glaube, du kannst es bei dir überprüfen, ich glaube, warum manche Christen da so verunsichert sind, ist, wir wollen doch tun, was Gott will, oder? Wir wollen doch tun, was Gott will. Aber das Problem, es gibt so viele Optionen. Und wir wollen doch Sicherheit. Wir wollen sicher gehen, dass das Ende gut wird und dass wir im Willen Gottes bleiben. Also zumindest dann, wenn wir wirklich Gott ernst nehmen und ihn fürchten, dann wollen wir das. Vielleicht liegt da auch einer der Gründe darin, warum so viele heute nach prophetischen Worten suchen. Vielleicht gibt es da eine Inflation auch von prophetischen Eindrücken. Ganz schwer, das alles zu prüfen. Wirklich. Was so manche schon prophetische Worte über mein Leben gesprochen haben, will ich gar nicht berichten. Das war für mich verwirrend. Bei vielen ist nicht eingetreten. Was machst du denn dann? Ich finde das auch komischerweise nicht in der Schrift, die getrieben vom Heiligen Geist geschrieben wurde. Diese Art Auftreten von angeblichen Propheten, dann noch so viele, also in neutestamentlicher Zeit nach Apostelgeschichte. Jesus sagt, am Ende kommen so viele Propheten, die werden euch verführen, die werden euch nicht führen. Nochmal, ich verstehe die Sehnsucht, den Himmel zu spüren und Sicherheit zu haben für Entscheidungen. Habe ich auch. Wir wollen Sicherheit für die Wege, die wir gehen. Wir wollen göttliche Orientierung, Leitung. Wir wollen alle Erkenntnis. Wir wollen bei Entscheidungen göttliche Sicherheit, keine Fehler machen. Aber so oft fallen mittlerweile Sätze, die irritieren. Gott hat mir gesagt, Gott will, dass ich, Gott will, dass du. Das klingt oft so, als wäre Jesus heute Morgen bei jemandem am Frühstückstisch gesessen. Hätte genau gesagt, was jetzt zu tun ist. Ich habe das noch nie erlebt. Frage an euch. Findet ihr das als Regel in der Schrift, dass man so miteinander gesprochen hat? Ist das, was wir bei den Aposteln sehen, so gewesen? Ist es das, was seit Pfingsten durch den Heiligen Geist passiert ist? Ich sage euch, was wir in der Schrift erkennen können. Ich möchte das auch noch erklären. Gottes persönlicher Wille für dein Leben zeigt sich in deinem verantwortlichen, vor Gott und Menschen einfachen Losgehen und Loslegen. Nochmal, wenn du Punkt 1 hier verstanden hast, die Heilige Schrift liebst, sie studierst und daher auch den zweiten Punkt als festen Anker hast, an dem du dich orientierst, wenn Punkt 3 in unserem Leben, wir den nicht ignorieren und in Gottes allgemeinen Willen sehen und daran leben wollen, dann trifft Punkt 4 zu. Dann triff gute Entscheidungen, geh deinen Weg und rechne damit, dass Gott dir jederzeit auch durch ein Stoppschild sagen kann, nicht stopp. Moment, ich gehe deinen Weg. Unser Leben als Christ ist ein Leben in verantwortlicher Freiheit vor Gott und mit Gott. Ich gebe euch dazu ein Beispiel aus der Schrift. Paulus in Apostelgeschichte 16, zweite Missionsreise. Da haben die ihren Weg geplant. Die wollten nach Asien gehen, evangelisieren, die Botschaft dahin bringen. Und scheinbar war da kein Warten auf irgendein Zeichen, eine Vision, einen Traum oder irgendeine Sicherheit, dass dies im Willen Gottes war. Denn, was lesen wir? Der Heilige Geist wehrte es ihnen. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist daran gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Nicht nach Asien, wo sie gehen wollten, sondern nach Ephesus. Dahin sollten sie gehen. Jetzt könnten wir doch sagen, echt jetzt, Paulus? Du wolltest losgehen, ohne vorher genau zu wissen, was Gott will? Ja, das hat er gemacht. Natürlich werden sie gebetet haben, sie haben immer gebetet. Aber hier sehen wir, dass sie dennoch dann einfach losgingen, ohne sicher erkannt zu haben, wohin Gott sie senden will. Sie sind losgegangen. Aber auf dem Weg ändert Gott durch den Heiligen Geist ihren Kurs, wenn es nötig ist. Das ist eine Ausnahme hier. Sie haben geplant und sind losgegangen. Diese Ausnahme bestätigt eine Regel. Das Normale war, dass sie im Vertrauen auf den Heiligen Geist Entscheidungen getroffen haben und dann losgegangen sind. Wir beten, wir planen, aber dann gehen wir auch. Dann brechen wir auf. Das gehört wohl auch zu der Freiheit, die wir jetzt in Christus haben. Glaubensschritte zu gehen. Dem Heiligen Geist zu vertrauen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, er wird Möglichkeiten haben, uns ein Stoppschild zu sagen. Also wir haben die Freiheit, in eigener Verantwortung vor Gott und Menschen zu leben und zu entscheiden und loszulegen. Das ist das, was ich in der Schrift sehe. Kevin DeYoung, ein tolles Buch geschrieben, das heißt, leg einfach los. Der hat gesagt, Gott hat einen bestimmten Plan für unser Leben, aber er erwartet nicht, dass wir ihn herausfinden, bevor wir eine Entscheidung treffen. Christian ist nichts Kompliziertes. Es ist herrlich, in dieser Freiheit zu leben, wenn du die ersten Punkte verstanden hast. Der Gottes Wille nicht egal ist, die anderen Dinge. Dann geht dein Weg mit deinem Gott. Lass uns also nicht Ausnahmen in der Schrift zu einer Regel machen, sondern denken wir über das nach, was in der Schrift die Regel ist. Sie sind gegangen, sie haben entschieden. Und dann heißt es, by the way, auch in Apostelgeschichte 15, das ist nur ein weiteres Beispiel, möchte ich euch das noch nennen. Man hatte so ein Konzil und dann mussten sie eine Einigung finden. Und dann schreiben sie ganz natürlich, es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, das so und so zu entscheiden. Das sehe ich im Neuen Testament eher als Regel. Sie haben gemeinsam Situationen bewertet, in der Gemeinde mit dem Wissen, dass der Heilige Geist da ist und ihre Gedanken leitet auf dem gemeinsamen Weg. Sie sind davon ausgegangen. Vergessen wir bitte nicht den ersten Punkt. Gott ist souverän, er leitet sein Volk, das hat Jesus versprochen. Ich werde bei euch sein bis ans Ende der Welt sein. Ich werde euch leiten. Und wenn das wahr ist, was die Bibel zum geistlichen Leben und dem Willen Gottes sagt, dann sollten wir mutig sein, auch Entscheidungen zu treffen und so ein Leben in Freiheit und in Sicherheit und in Verantwortung zu führen. Beten wir gemeinsam vielleicht nicht um Führung, die uns versprochen ist, sondern, wie es ein weiterer Schreiber, den der Heilige Geist geleitet hat, beschrieben hat, beten wir um Weisheit. Weisheit. Ich lese mal, wie die gute Nachricht Jakobus 1, Vers 5 übersetzt. Wenn es aber unter euch welche gibt, die nicht wissen, was sie in einem bestimmten Fall tun müssen, sollen sie Gott um Weisheit bitten. Und Gott wird sie ihnen geben, denn er gibt sie allen gerne, ohne ihnen Vorwürfe zu machen. Wie heißt es hier, wenn ich genau weiß, was er im Einzelfall tun soll, der bitte Gott um Führung? Nein, um Weisheit. Lass mich klug entscheiden, Gott. Ich möchte deinen Willen tun. Du regierst. Ich möchte dir gehorsam sein. Leite mich in diesem konkreten Fall. Und Gott macht uns keine Vorwürfe, keine Vorhaltung, sondern gibt gerne mitten auf deinem Weg der Nachfolge bis zum endgültigen Ziel, wenn er seine Gemeinde von hier wegholen will und zu sich hinziehen will. Wir können zur Ruhe kommen, liebe Gemeinde, vor unserem souveränen Gott, der uns sicher durch diese Zeit an sein Ziel leiten wird. Das hat Jesus versprochen. Das findet seit Pfingsten mitten in dieser Welt statt, durch die ganze Kirchenweltgeschichte hindurch. Auch in unserem persönlichen Leben. Lass uns das einüben in dieser Freiheit leben. Vater, wir danken dir für deinen unfassbar genialen Plan, den du vor Grundlegung der Welt fest beschlossen hast, ihn umzusetzen. Auch mit unserer Rettung. Und Jesus, wir danken dir, dass du bereit warst, diesen Weg zu gehen und diesen Plan umzusetzen, dass wir jetzt in dieser Beziehung sein können mit dem Vater. Und wir danken dem Heiligen Geist, dass er uns mit hineinnimmt, weil er uns versiegelt hat, uns zu Gott zugeführt hat. Gott, wir danken dir für all dein Werk. Und wir wollen vor dir wirklich zur Ruhe kommen. Im Chaos dieser Welt und auch in unserem Leben. Im Vertrauen auf dich.